bin Sprecher der revolutionär-kommunistischen Organisation Befreiung und wir sind 2008 bei den Wahlen angetreten, gemeinsam mit anderen. Bei den EU-Wahlen jetzt treten wir nicht an.
Ich habe einmal Wikipedia gesucht. EU wurde als Musterbeispiel neuerer Konsensdemokratie genannt bei Wikipedia, was definitiv nicht mehr stimmt, seit im Lissabon-Vertrag das Vetorecht nicht mehr wirklich existiert.
EU-Demokratie existiert aber erstens einmal nicht, genauso wenig wie es auch in Österreich, ehrlich gesagt. Konsensdemokratie ist eine Phrase. In Wirklichkeit bedeutet das nämlich, dass wenn ein, zwei Leute sich einem Konsens verweigern, gibt es keine Entscheidung. Davon halte ich auch nicht viel. Die wirkliche Demokratie ist, wenn die tatsächliche Mehrheit der Bevölkerung aktiv an den Entscheidungen teilnimmt und deren Umsetzung auch kontrolliert. Das existiert nicht in einer parlamentarischen Demokratie. Da kann man alle 4 oder 5 Jahre einen Zettel einwerfen und danach hat man überhaupt keine Kontrolle darüber, was die Regierung tut und ob die Parteien, die gewählt wurden, auch nur irgendetwas umsetzen. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Wirkliche Demokratie ist Demokratie, wo die breite Mehrheit der Bevölkerung auch tatsächlich alle Beschlüsse umsetzt und wenn notwendig auch korrigieren kann.
Und bei den Wahlterminen hat es ja, glaube ich, noch mit Wahlbeteiligung auch zu tun. Wenn jetzt immer mehr Leute immer weniger Geld haben, was machen Regierungen falsch?
Man muss dazu sagen, dass der Reichtum der Superreichen in keinster Weise auch nur irgendetwas mit Leistung zu tun hat. In Wirklichkeit ist das ja ein Einkommen, das ausschließlich sich aus dem Vermögen bezieht. Es kann mir kein Mensch einreden, dass die Herren Stronach und Mateschitz 1000-mal oder 10.000-mal so viel leisten in der Stunde wie ein normaler Arbeiter oder eine normale Arbeiterin. Deswegen hat das nichts mit Leistung zu tun. Und die Lösung besteht einfach darin, so wie das unsere Spitzenkandidatin 2008, die Nina Gunitsch, gesagt hat, die Enteignung der Superreichen. Dieses 1%, dieses reichste 1% der österreichischen Bevölkerung, die 469 Milliarden Euro Vermögen haben, das muss beschlagnahmt werden und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden, damit diese ganzen grundlegenden Probleme, unter denen wir leiden, Armut, Arbeitslosigkeit, schlechtes Transportwesen und so weiter, dass wir das aus der Welt schaffen können.
740 Park Avenue ist ein recht guter Film dazu, den es auch auf YouTube gibt. Jetzt geht es aber nicht nur um die Einkommen, weil Geld kann sehr rasch entwertet werden. In Österreich gibt es jetzt die Mindestsicherung, die dann von Schwarz-Blau entwertet worden ist, mit der sogenannten Arbeitswillig sollen schon sein. Das sind Summen, die werden in Geldbeträgen genannt und die sind innerhalb von ein paar Jahren nichts mehr wert, wenn sich die Kostenstruktur dessen ändert, wofür man es ausgeben muss. Also für Nahrungsmittel, für Kleidung, für Wohnen und so weiter. Wenn das ans BIP gebunden ist, schaut es anders aus. Aber ans BIP ist kein einziger, auch die Budgets der Regierungen sind nicht ans BIP gebunden. Das BIP ist die Summe der Wirtschaftsleistung, wobei Leistung manchmal ein bisschen missverständlich ist, weil man zuerst jemanden mit Ellbogen wegdrängen muss, bevor man selber den Job hat, wo man leisten kann. Was gibt es für bessere Kenngrößen als BIP?
Eine gute Kenngröße ist das Volkseinkommen. Es ist ja zum Beispiel so, dass seit 3 Jahrzehnten, faktisch seit Mitte der 70er Jahre, geht ja der Anteil der Löhne, das heißt der Anteil des Einkommens der unselbstständigen Beschäftigten, geht ja Jahr für Jahr mehr oder weniger zurück. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass man sagen kann, nur die Hälfte des Einkommens besteht aus Löhnen. Die andere Hälfte besteht aus dem Einkommen der Unternehmer. Das heißt, eine kleine Minderheit von denen, die die Betriebe besitzen, kontrollieren, die die Banken besitzen und kontrollieren, die die Aktienmärkte kontrollieren, die hat genauso viel Einkommen wie die ganz große Mehrheit von mehr als 3,5 Millionen unselbstständig Beschäftigten. Das ist eigentlich eine absurde Idee zum Ausgleichen.
Wobei die neuen Regierunternehmer, die da jetzt seit den schwarz-blauen Zeiten massivst in die Welt gesetzt wurden und von denen 3/4 gleich wieder pleite gehen, das sind ja dann tatsächlich nur Unterläufer, die sozial nicht abgesichert sind.
Das zeigt ja nur, dass es in Wirklichkeit selbst bei den Selbstständigen ja noch einmal eine Differenzierung gibt zwischen einer Mehrheit, muss man sagen, von ja in der Regel ein Mann oder ein Frau Unternehmen und einer winzigen Minderheit von Großkonzernen, Großunternehmen, die natürlich den Großteil der Profite dann für sich selber in Anspruch nehmen. Was heute besonders absurd ist, ist ja, dass bei der Bildung jetzt eingespart werden soll. 120 Millionen möchte die Bildungsministerin wieder wegnehmen in den nächsten 1,5 Jahren und gleichzeitig werden nach unterschiedlichen Angaben 17, 19, 24 Milliarden Euro für die Rettung der Hypo ausgeschmissen werden. Das ist eine Absurdität sondergleichen. Und ich denke, dass also die Wahlen werden natürlich daran nichts ändern. Aber wir haben doch im letzten Dezember gesehen, dass die Schülerinnen und Schüler bereit und gewillt sind, sich zur Wehr zu setzen und für ihr Recht auf Bildung einzutreten. Unsere Jugendorganisation Red Revolution hat ja damals auch im Dezember in Wien 2 Schulstreiks am 6. und am 12. Dezember initiiert, wo dann beim 2. noch 5.000 Schülerinnen und Schüler auf der Straße waren. Man kann sagen, dass auf jeden Fall, wenn die dieser Bildungsabbau weitergeht, es neuerlich zu Schulstreiks kommen wird und unsere jungen Genossinnen und Genossen von Red Revolution sind da auf jeden Fall aktiv dabei.
Es gibt im Mai, Juni, glaube ich, einen linken Ratschlag. Werdet ihr da auch teilnehmen?
Ja, da werden wir auch teilnehmen. Man muss aber dazu sagen, junge Leute sind bei dieser Art von Ratschlägen allerdings.
Die sind nur mehr gewöhnt, dass sie mit Ratschlägen zugeschüttet werden.
Die Linke ist doch zum Teil recht überaltert und die Zukunft liegt sicherlich nicht dort, sondern bei jungen Arbeiterinnen und Arbeitern, Migrantinnen und Migranten. Das ist die Zukunft und nicht die alteingesessene sogenannte Linke. Bezüglich dieser sogenannten Rettungspakete für Griechenland, das ist eine besondere Heuchelei, weil 3/4 der Gelder, die die EU an Griechenland gibt, geht wieder zurück an die europäischen Banken und Finanzinstitute.
Ich habe dazu einen Anrufer in der Leitung oder eine Anruferin. Wir gehen gleich on air.
Und zwar würde ich halt gern wissen, wen ich bei der EU-Wahlen wählen könnte. Also von den Pluspunkten, wer am wenigsten Minuspunkte hat.
Naja, Plus- und Minuspunkte hängt natürlich sehr davon ab, wer die Pluspunkte verteilt und die Minuspunkte verteilt. Ich habe aber hier eine Seite, die vielleicht interessant ist. Die ist auch auf unserer Blogseite www.jungestimmen.eu.
Mhm.
Kennst du die?
Okay.
Das ist eine Seite von, wie heißen die, eine Jugendorganisation, die Bundesjugendvertretung.
Oh Gott, die? Okay.
Ja, es sind auch ein paar Sachen, die mir komisch vorgekommen sind. Das TTIP scheint soziale und ökologische Standards zu ruinieren. FPÖ spricht davon, Staatenbund statt Brüsseler Zentralstaat und europaanders.at hat diese 450 Schachteln mal 40 Millionen vors Parlament gestellt mit der Hypo-Geschichte. Und von all dem ist wenig Rede und im Mai gibt es anscheinend auch keine Veranstaltungen mehr. Aber es gibt dafür eine Möglichkeit, sich dort anzuschauen, welche Abgeordneten im EU-Parlament wie gestimmt haben. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, glaube ich.
Also was die Parteien selber sagen, das weiß man ja. Ich würde halt gerne wissen, wie es real ausschaut.
Zum Beispiel auch die Seite wahlkabine.at, wo die Parteien gegenübergestellt werden mit Kurzfassungen ihrer Programme. Persönlichen Rat kann dir jetzt aber nicht geben, was du wählen sollst.
Ich würde gern den Herrn Pröbsting fragen, wen er denn wählt und warum.
Zuerst einmal hallo und danke für die Frage. Ich werde die SPÖ wählen. Sicherlich nicht wegen ihrem Programm und schon gar nicht wegen dem Spitzenkandidaten und auch nicht wegen dem Wahlprogramm.
Schon gar nicht wegen der Parteiführung. Die SPÖ ist eine Partei, deren Spitze seit vielen, vielen Jahrzehnten bürgerliche Politik betreibt, eine Politik im Interesse der Aufrechterhaltung des Kapitalismus. Trotzdem unterscheidet eine Sache die SPÖ von den anderen Parteien und das ist die, dass sie sich auf die organisierte Arbeiterbewegung, insbesondere die Gewerkschaften, stützen kann. Und es sind diese Gruppen in den Gewerkschaften, in der Arbeiterbewegung, die entscheidend dafür sind, um zumindest Verschlechterungen zu verhindern. Deswegen sollte man versuchen, die SPÖ gegen den Willen ihrer Führung, trotz der bürgerlichen Politik ihrer Führung, unter Druck zu setzen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, hier einen gemeinsamen Schritt zu machen mit den nach wie vor vorhandenen 100.000 Wählerinnen und Wählern in der breiten arbeitenden Bevölkerung, die die SPÖ wählen. Aber das Entscheidende wird sein, eine breite Bewegung aufzubauen, die mit Demonstrationen auf der Straße, mit Streiks verhindert, dass es weitere Verschlechterungen gibt, wie zum Beispiel jetzt der geplante 12-Stunden-Tag, wie der geplante Bildungsabbau. Da ist es wichtig, aktiv zu werden. Nebenbei bemerkt, ein Tipp heute zu einer Demonstration um 18 Uhr. Gegen die Einführung des 12-Stunden-Tags. Wir treffen uns beim Museumsquartier und demonstrieren für die Verteidigung des 8-Stunden-Tages.
Wozu man sagen muss, dass es den 12-Stunden-Tag an sich ja immer schon gegeben hat. Man konnte auch in den vergangenen Jahren 12 Stunden arbeiten. Aber der Trick ist der, dass mit dieser neuen Regelung
die ÖVP will's und die SPÖ gibt wieder einmal nach und wackelt.
Und mit dieser neuen Regelung soll es dazu kommen, dass die 12 Stunden ohne jede Überstundenabgeltung verlangt werden können. Und damit sind wir retro ungefähr um 150 Jahre. Wie setzt sich eine Regierung unter Druck?
Als Einzelperson kann man keine Partei unter Druck setzen, als Einzelperson kann man auch nichts erreichen. Deswegen ist es wichtig, dass man sich zusammenschließt mit Gleichgesinnten und gemeinsam auf der Straße, im Betrieb, in der Schule kämpft. So wie es im Dezember die Schülerinnen und Schüler gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Ich sage, ich bin kein Schüler mehr, aber ich habe das unterstützt. Ich habe die Demonstration damals auch angemeldet bei der Polizei. Und gemeinsam mit unseren Aktivistinnen und Aktivisten in Red Revolution waren wir da auf der Straße. Vielleicht könntest du noch kurz sagen, ob du damals bei den Protesten gegen die Zentralmatura auch dabei warst und ob du auch bereit wärst, wieder auf die Straße zu gehen.
Also ich war am 6.12. und am 12.12. dabei. Und da es die Zentralmatura noch immer gibt, würde ich natürlich noch immer auf die Straße gehen, um es zu verhindern. Auf jeden Fall. Das ist echt eine Frechheit, was sie da machen.
Wunderbar.
Und darf ich die Frage, was du wählen würdest, an dich auch gleich weitergeben?
Ja, gern. Ich werde schweren Herzens die Grünen wählen. Auch nicht, weil mir alles gefällt, was die treiben, sondern deswegen, weil das die einzige Partei ist, die sinnvolle Vorschläge für die Behandlung der Umwelt macht und außerdem Bürgerinitiativen unterstützt. Und die brauchen jede Unterstützung. Und zwar sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene.
Also der Herr Pröbsting meinte SPÖ, weil das viele Arbeiter wählen, weil die verankert sind in diesen Bereichen. Und die Grünen, weil sie bessere Initiativen haben.
Dann danke ich recht schön für die Zusammenfassung und für den Anruf.
Vielen Dank für die Antwort. Auf Wiedersehen.
So, ich habe wieder einen Anrufer.
Ja, ich würde gerne auch meinen Senf dazugeben zu den ganzen Themen. Die Kapitaleinkommen, das ist ein Wahnsinn, wie die gefördert werden und wie die steigen und wie die Arbeitseinkommen besteuert werden und wie die sinken. Das Zweite ist, es wird immer vom 8-Stunden-Tag geredet. Wir haben de facto und de lege den 10-Stunden-Tag, genau nach dem Muster des 12-Stunden-Tags, dass also bis zu 10 Stunden die Überstunden nicht berechnet werden. Und mit der EU-Wahl, das ist sowieso eine gewisse Farce im Prinzip, weil ich bin gezwungen, nationale Parteien zu wählen. Also das heißt, die in Österreich antretenden Parteien, andere kann ich nicht wählen und das finde ich eine Zumutung irgendwo. Wichtig wäre es, dass man europaweit andere Kandidaten wählen kann, als die, die national antreten. Und insofern ist es genauso eine Farce, wenn die Herren Schulz und der konservative Kandidat Wahlkampfreisen machen. Ich kann sie sowieso nicht direkt wählen. Ich kann sie nur indirekt wählen, indem ich zum Beispiel, wenn ich den Konservativen wählen will, dann muss ich ÖVP wählen und wenn ich den Herrn Schulz wählen will, dann muss ich SPÖ wählen. Das ist irgendwo eine Zumutung.
Du kannst bei den Parteien nicht direkt wählen, sondern du musst irgendwo sagen, wer backelt mit wem und der richtig backelt, wie ich es gern haben möchte als Wähler. Ähnliche Zustände betreffen ja auch Justiz, und zwar auch in fast ganz Europa, dass du einzelne Zulassungen, nicht nur für Länder, sondern auch noch für irgendwelche Bezirke, musst denn sich sogar Anwälte für jedes einzelne Gericht eine Zulassung bekommen, wenn sie dort jemanden vertreten wollten, für jedes einzelne Gericht.
Deswegen, ich bin für einen europäischen Bundesstaat und nicht für einen Staatenbund, weil das ganze Übel, wenn man immer sagt, die böse EU und was da alles Schlechtes läuft, ist das, jeder versucht für sein Land irgendwas rauszuholen auf Kosten der anderen und im Endeffekt kommt ein Minimalkonsens raus, der allen schadet und das ist eine Katastrophe. Und dann wird es der EU zugeschoben und in Wirklichkeit sind es aber die nationalen Regierungen. Und des Weiteren, sie hat ja der EU-Rat abgeschafft, weil ich habe im EU-Parlament eigentlich nicht wirklich ein Parlament, die haben zum Beispiel überhaupt kein Initiativrecht. Die können nur was ablehnen oder zustimmen, aber viel mehr können sie nicht machen.
Das Problem gibt es, glaube ich, im österreichischen Parlament auch, weil ja dort die Regierungsbank im Parlament ist, da ist die Exekutive in der Legislative drinnen und Gesetze gibt es, die als Regierungsvorlage hineinkommen, wo die Exekutive der Legislative sagt, jetzt beschließt jetzt bitte.
Im Prinzip könnte das Parlament ja was anderes beschließen, als was die Regierungsvorlage ist. Nur durch den Clubzwang ist es so, dass dann die Entscheidungsfindung ident ist mit den Regierungsvorlagen, nicht? Aber es müsste nicht so sein, wenn sich die Abgeordneten nicht an den Clubzwang halten würden. Also das Parlament könnte sehr wohl unabhängig von der Regierung Gesetze beschließen.
Ja, wenn ich dazu kurz was anmerken darf. Ich glaube, da sollte man sich nicht allzu große Illusionen machen. Das Problem ist nicht so sehr der Clubzwang, sondern das Problem ist, dass Abgeordnete, wenn sie mal im Parlament sitzen, nicht mehr kontrolliert werden können von ihrer Wählerschaft, nicht mehr abgewählt werden können von ihrer Wählerschaft. Und dass es natürlich in unserem System im Kapitalismus so ist, dass die Abgeordneten natürlich auch noch mehr Einkünfte haben wollen, dass sie, wenn sie vielleicht nicht mehr Abgeordnete sind, noch einen großen Karrieresprung machen wollen in der Wirtschaft. Und deswegen die Parteien und auch die Abgeordneten auf das Engste verbandelt sind, mit der Wirtschaft, mit den großen Unternehmen, die das Geld haben und die Karrieremöglichkeiten anbieten. Möchte aber noch was anderes dazu auch noch sagen, und zwar einerseits teile ich nicht dieses Österreich zuerst und wenn Österreich nicht in der EU wäre, dann wäre alles besser, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube aber auch, dass es nicht besser ist, wenn die EU ein Zentralstaat ist. Unsere Haltung als Jakobi-Freiung ist, dass weder EU-Imperialismus noch österreichischer Imperialismus. Ausbeuten tun die alle und gerade die Länder in Osteuropa werden ja seit dem EU-Beitritt noch mehr, aber auch schon davor, von den EU-Banken und Konzernen und auch gerade von den österreichischen Banken und Konzernen auf das Massivste geplündert. In Wirklichkeit wurden da Dutzende Milliarden an Gewinne erwirtschaftet, die sich dann die österreichischen und die EU, die westeuropäischen Konzern- und Bankenherren einstreifen. Und das ist auch der Hintergrund bei der ganzen Ukraine-Krise jetzt, wo in Wirklichkeit es der EU einerseits und Russland andererseits darum geht, dass sie versuchen, die Ukraine sozusagen in ihren Einflussbereich, in ihren Herrschaftsbereich, in ihren Ausbeutungsbereich zu bekommen. Und ich glaube, so etwas sollte man auf keinen Fall unterstützen, sondern internationaler Widerstand dagegen. Und deswegen, ich unterstütze zum Beispiel den Aufstand der Bevölkerung im Süden und Osten der Ukraine jetzt gegen diese neue rechte Pro-EU, Pro-USA-Regierung vollkommen.
Die vier Grundfreiheiten,
diese Freizügigkeit von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital. Das sind aber gewaltige Unterschiede in der Struktur der einzelnen Freizügigkeiten. Denn Freizügigkeit von Kapital heißt doch, dass ein ganz gewaltiger Geld- und Machthebel da ist und der ist jetzt freizügig für die, die ihn benutzen wollen. Und der Geld- und Machthebel von Kapital hat natürlich noch einmal einen Hebel auf Dienstleistungen und auf Waren natürlich, ist ja ganz klar Produktion. Und Dienstleistungen haben noch einmal einen Hebel auf Menschen, sodass auf Menschen praktisch alle Hebel bis auf Waren.
Aber noch zu dem, was am Anfang erwähnt worden ist von der repräsentativen Demokratie und Konsensdemokratie, die man auch bezeichnen kann mit plebiszitärer Demokratie, wie es in der Schweiz ist. Das finde ich problematisch, wenn man das jetzt zur Rückzug in Österreich initiieren oder einrichten will. Weil ich verweise da auf die letzte veröffentlichte Studie, wo 30% an starken Führer, der sie um Demokratie nicht viel pfeift, befürworten würden. Da gehört einmal vorher eine richtige politische Bildung her, des staatsbürgerlichen Bewusstseins, was ich für eine Verantwortung habe, was ich für Möglichkeiten habe, und das weiß ja fast keiner Bescheid.
Wenn ich dazu kurz was anmerken darf. Ich glaube, das Problem ist, dass in unserem System werden die Menschen von Anfang an dorthin konditioniert, dorthin gebracht, dass sie überhaupt keine Mitbestimmung haben, sei es in ihren unmittelbaren Lebensbereichen oder sei es in der allgemeinen Politik. In der Schule hast du in Wirklichkeit eine Diktatur, da gibt es den Direktor und der sagt den Lehrern, was sie zu tun haben, und die Lehrer sagen den Schülern, was sie zu tun haben.
Absolut.
In der Arbeitswelt gibt es einen Chef und der sagt, wo es lang geht. Und in der parlamentarischen Demokratie ist es eine Spur anders, weil, wie gesagt, da kannst du einen Stimmzettel einwerfen, aber in Wirklichkeit ist es ja genauso, dass die Mitbestimmungsmöglichkeiten nicht gegeben sind. Hinzu kommt auch noch, dass natürlich mittlerweile jeder weiß, wie du durch und durch korrupt die parlamentarische Demokratie und ihre sogenannten Volksvertreter sind. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, wenn dann sozusagen die Leute sich denken, beim starken Führer kann ich auch nicht mitbestimmen, aber vielleicht macht es ja besser. Ist natürlich vollkommen falsch, das ist klar, aber der Schlüssel liegt darin, dass es wichtig ist, in den Gewerkschaften oder den Jugendlichen und so weiter und so fort, neue Basisbewegungen aufzubauen, wo die Menschen einbezogen werden, mitzubestimmen, Widerstand zu leisten, und dadurch kann man auch dann tatsächlich direkte Demokratie erlernen.
Da gebe ich dir absolut recht, weil ein Begriff ist, der unter die Räder gekommen ist, und das ist Solidarität. Man hat auf die Leute eingeprügelt über Jahrzehnte, wenn es dir schlecht geht, bist du selber schuld und du kannst es nur verbessern, wenn es den anderen runtertrittst, und Wettbewerb anstatt der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit. Aber trotzdem finde ich, ist der Schlüssel, wo man den Hebel ansetzen muss, ist im Bildungssystem. Solange diese autoritären Systeme sind, wird es ja gar nicht eingeübt. Ein Gemeinschaftssinn, eine gemeinsame Verantwortung, Initiativen und so weiter. Da gebe ich dir absolut recht, dass die Schule so eine der schlimmsten Diktaturen überhaupt ist. Also ich habe das als Unrechtssystem empfunden und ich finde, da hat sich seit der Maria Therese nicht sehr viel geändert bis jetzt. Das beginnt bei den Ausmaß der Klassenräumen, bei der Anordnung im Unterrichtssystem mit den 50-Minuten-Einheiten, die schon unter Maria Therese aktuell waren. Da hat sich überhaupt nichts geändert und ich finde schon, dass man da den Schlüssel ansetzen muss, dass von Grund auf einmal ein gewisses demokratisches Bewusstsein geweckt wird.
Wobei man das starke Führerproblem ja nicht nur in Österreich hat.
Deswegen ist es auch so wichtig, dass man gegen die Rechten und gegen die Faschisten Widerstand leistet. Deswegen ich auch bei der Gelegenheit gleich bewerben möchte, die nächste antifaschistische Demonstration am Samstag, den 17. Mai um 11 Uhr, treffen wir uns beim Museumsquartier. Und da werden wir von der RKO-Befreiung, Red Revolution, eine Reihe von anderen Organisationen gegen einen geplanten Marsch einer faschistischen Organisation, den sogenannten Identitären, protestieren. Und alle, die was tun wollen gegen Faschismus, sollen hinkommen. Samstag, 17. Mai, 11 Uhr, Museumsquartier. Verhindern wir den Marsch der Faschisten.
Man muss sich natürlich auch fragen, woher kommen die ganzen Faschisten, woher kommen die ganzen Rechten? Und da ist es natürlich schon auch eine Wurzel miserablichen sozialen Zustände. Also Leute, die mehr oder weniger dumm gehalten werden durch das System, Verlierer sind, sie benachteiligt fühlen und zu kurz gekommen, die haben natürlich dann starke Tendenzen, sich bei den Rechten irgendwie verstanden zu fühlen.
Das ist vollkommen richtig. Der größte Wahlhelfer von Strache ist die SPÖ. Durch ihre Politik und dadurch, dass sie so viele Menschen enttäuscht.
Im Prinzip stimmt das absolut. Ich meine indirekt natürlich. Es ist nicht unbedingt das Bestreben.
Nein, nein.
Aber dadurch, dass man die sozialen, ganzen sozialen Parameter sehr stark nach unten geschraubt hat, entsteht es. Und man lernt nicht aus der Geschichte, wie so die NSDAP groß geworden ist. Das waren ähnliche Zustände, Massenelend und so weiter. Ne?
Und das stimmt sicher auch, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keinen Halt und keine Ansprache. Na, jetzt suche ich immer jemanden, der mir einen Halt und eine Ansprache gibt, und das sind diese sogenannten starken Führer.
Ja, sicher, weil die bieten einfache Lösungen für komplizierte Probleme, also scheinbar natürlich einfache Lösungen und so Haut-drauf-Lösungen. Man schaut ja nur an die Schweiz, die haben ja die größten Probleme, aus der EU draußen zu bleiben und können sie das nur leisten, weil sie marktbeherrschende Sektoren haben, wo die EU mehr oder weniger gezwungen ist, mit ihnen zu verhandeln und Abkommen zu treffen.
Wenn ich dazu vielleicht noch kurz was einwerfen dürfte. Ich glaube, dass in der Tat ist es so, dass in den letzten 20, 30 Jahren wichtige Veränderungen stattgefunden haben. Wir haben eine sogenannte Globalisierung bedeutet, dass es zu einer enormen Internationalisierung der Produktion, der Wirtschaft gekommen ist. Kurz und gut, alle Länder sind heute viel mehr voneinander abhängig wirtschaftlich, als das vor 20, 30, 40, 50 Jahren der Fall war. Und jetzt leben wir aber in einem Wirtschaftssystem, das sich Kapitalismus nennt, das heißt ein Wirtschaftssystem, wo die Konzerne und Banken bestimmen. Und in diesem Wirtschaftssystem führt diese Globalisierung dazu, dass sich immer mehr Blöcke herausbilden, immer mehr Großmächte um den Einfluss ringen. Das ist der Hintergrund, warum die auf kapitalistischer Grundlage in der Tat die EU die einzige Möglichkeit ist, für die europäischen Banken und Konzerne und auch die österreichischen Banken und Konzerne sich irgendwie noch durchzusetzen, um anzukommen gegen die USA auf der einen Seite und auf der anderen Seite gegenüber den neuen aufstrebenden Großmächten wie China oder auch Russland. Das führt in Wirklichkeit auch dazu, dass es zu einer verstärkten Ausbeutung des Südens kommt.
Und der sogenannten eigenen Bevölkerung.
Das darf man nicht vergessen. Heutzutage ist es ja so, dass der Großteil der Produktion der Industrie weltweit nicht mehr in den alten Industrieländern stattfindet, nicht mehr in Westeuropa, Japan und den USA, sondern im Süden. Und gleichzeitig aber wird ein Großteil, ein nennenswerter Teil von den im Süden geschaffenen Werten in den Norden abgezogen. Also es gibt verschiedene Berechnungen. Ich habe jetzt ein neues Buch herausgegeben, das heißt Der große Raub im Süden. Ich bin da zur sehr konservativen, sehr zurückhaltenden Einschätzung gekommen, dass zumindest ein Drittel der im Süden geschaffenen Werte abgepresst und abgezogen wird in den Norden. Und das drückt sich dann darin aus, zum Beispiel, dass wenn man hier ein billiges, also ein T-Shirt kauft, das in Bangladesch produziert wird, dann bekommen die Arbeiter und die Unternehmer in Bangladesch, dieses T-Shirt herstellen, nur 1% von dem Preis, zu dem es in Österreich oder in Europa oder im Westen dieses T-Shirt verkauft wird. Also hier findet eine unheimliche Ausbeutung statt und das wird natürlich noch verstärkt dadurch, dass die Großmächte inklusive der Europäischen Union zunehmend die Weltwirtschaft beherrschen und dominieren.
Wobei die Ausbeutung jetzt der konkrete Situation betrifft im Bereich Produktion, das ist die klassische, wo Karl Marx von der Zweiklassengesellschaft gesprochen hat. Und die Analyse von Karl Marx ist im Prinzip heute noch richtig, nur sind es nicht mehr Zweiklassen, es sind vielschichtige Hierarchiestufen, also viele Zweiklassensysteme übereinander und nebeneinander geschachtelt. Und das Ganze wird ja noch verengt durch Randbedingungen, die rundherum kommen. Klimarandbedingungen, Umweltrandbedingungen, Rohstoffe. Dann ist ein harmloser Fehlgriff einer Software, führt zu riesigen Matura-Problemen mit diesem BFE im Augenblick. Ne? Das ist ein Bildungsproblem. So ein kleiner Fehlgriff kann aber mit jeder Software passieren. Das ist auch passiert in Tschernobyl, da war die Wirkung schon ein bisschen schlimmer und der Lebensraum der Menschen ist zumindest in ein paar zigtausend Quadratkilometern dort wesentlich enger geworden. Das gleiche nochmal in Fukushima, da waren gleich ein paar Millionen Menschen betroffen. Und während Radioaktivität ja irgendwann abklingt und Halbwertszeiten hat, ist es bei Gentechnik nicht so. Gentechnik ist ein Anfang. Und das TTIP heißt das Ding, dieses Investorschutzabkommen, das jetzt da kommen soll, wo die ganze Kommission dafür ist, wo auch Martin Schulz nichts dagegen gesagt hat, wo Juncker sowieso dafür ist. Da gibt es dann hormonbehandeltes Fleisch, Gentech behandeltes Soja als Futtermittel oder als Sojamilch. Da wird der Lebensraum der Menschen dann so eng, dass nicht nur die Ausbeutung eine Rolle spielt, sondern die Möglichkeit überhaupt sich ausbeuten zu lassen irgendwo.
Also ich glaube, dass dieses drohende neue Freihandelsabkommen da eine große Gefahr ist, weil es noch mehr die Rechte und die Macht und den Einfluss der Konzerne gegenüber dem Staat und gegenüber den Beschäftigten nochmal verstärkt und das ist eine große Gefahr. Und kein Wunder, dass die ganzen Regierungen, die ja, wie gesagt, aufs Engste mit den Konzernen und Banken unter einer Decke stecken, dass die das alles unterstützen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, auch hier auf die Straße zu gehen und dass auch die Gewerkschaften endlich einmal den Mund aufmachen müssen und Widerstand dagegen organisieren sollten.
Das ist ein bisschen auch die Gleichsetzung zwischen juristischen Personen und Menschen. Ne? Die Menschen als Wähler und dann die juristischen Personen, Organisationen, die viel mehr Hebel haben und aber dann von den Politikern noch bevorzugt werden.
Die sogenannten Volksparteien, die sind genauso fürs Volk, wie die sogenannten sozialistischen Parteien sozial sind. Also das war mal in der Vergangenheit vielleicht was, aber die Volksparteien vertreten ja schon seit ewigen Zeiten fast nur mehr das Kapital. Und die sozialistischen Parteien haben vielleicht noch einen rosa Anstrich, Aber so wirklich die arbeitende Bevölkerung vertreten sie auch nicht.
Da sieht man ja auch anhand der Karrieresprünge, die dann die jeweiligen SPÖ-Vorsitzenden oder führenden Leute machen, nachdem sie mal ihre politische Karriere beendet haben. Ne? Der Klima, ne, hat bei Volkswagen Karriere gemacht, der Fanitzky beim Stonach, der Rudasch beim Stonach, die Eder bei Siemens. Also in Wirklichkeit, die SPÖ-Spitze ist ja mittlerweile auf das Engste verwandelt.
Naja, gut, der Fanitzky ist ein Ausnahmefall, weil der war vorher auch schon.
Der war vorher schon, ja.
Nicht gerade sozialistisch unterwegs als Banker, als Banker, ja. Nicht. Also.
Tut sie denn da nicht ein bisschen bös vernadern? Der Fanitzky hat sich doch vom Schüssel die Länderbank extra privatisieren lassen, dass er zweite Pension hat, die nicht unter die Deckelung fällt. Und mit den zwei Pensionen arbeitet jetzt beim Staunach?
Ja, man kann nie genug haben.
So ist es, ja. Geiz ist geil, nicht?
Ja. Genau. Ich bin revolutionär und Kommunist und nicht Ratgeber der österreichischen Regierung oder der EU. Von denen erhoffe ich mir überhaupt nichts. Solange die Herrschenden in Österreich und der EU an der Macht sind, wird sich nichts zum Besseren wenden. Die müssen durch eine Revolution der arbeitenden Bevölkerung gestürzt werden. Was könnte man tun und was sollte man dann auch tun nach dem Sturz dieser Herrschenden? Ich glaube, dass, wie gesagt, die Enteignung der Superreichen, die Enteignung von 469 Milliarden Euro, die Möglichkeit bietet, grundlegende Verbesserungen im sozialen Gesundheitssystem, im Transportwesen zu ermöglichen. Ganz praktisches Beispiel, ich wohne im 10. Bezirk in Favoriten, fahre oft mit der Straßenbahnlinie 6. Es gibt faktisch keinen Zeitpunkt am Tag, wo die Straßenbahnlinie nicht voll ist. Sehr gutes Beispiel dafür, dass der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ein dringendes Anliegen ist. Wir haben massive Armut in Österreich, die könnte mit einem Schlag beseitigt werden. Massive Investitionen in den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen, von öffentlichen Restaurants und so weiter würden wichtige Schritte in Richtung Vergesellschaftung der Hausarbeit und damit der Befreiung der Frauen in die Wege leiten. International könnte man auch sehr viel dadurch verändern. Man muss sich immer vor Augen halten, dass die reichen Länder über Jahrzehnte und Jahrhunderte auf Kosten des Südens gelebt haben. Und man könnte durch die Verstaatlichung der Banken und Konzerne unter Kontrolle der Beschäftigten, demokratische Planung der Wirtschaft, könnte man dann auch in die Wege leiten, dass Wiedergutmachungsgelder an den Süden gezahlt werden. Das sind nur ein paar Punkte, die ich hier anreiße und das aus Zeitgründen nicht weiter ausführen kann, verweise aber auf unser Aktionsprogramm und unser revolutionär-kommunistisches Manifest, das sich auf unserer Webseite www.rkob.net wiederfindet. Zum Thema Globalisierung und was man dagegen tun kann und wie man international Widerstand leisten kann, lade ich auch alle Hörerinnen und Hörer herzlich ein. Am Samstag, den 17. Mai um 16 Uhr, gibt es eine weitere Veranstaltung, wo mein neu erschienenes Buch Der große Raub im Süden präsentiert wird bei den kritischen Literaturtagen im 16. Bezirk am Brunnenmarkt Ippenplatz um 16 Uhr. Wie gesagt, am 17. Mai und würde mich sehr freuen, jeden und jede dort herzlich willkommen zu heißen.
Ich wundere mich die ganze Zeit, warum niemand vorschlägt, einfach eine 50-prozentige Vermögensteuer. Würde weder das Drittauto noch das Wochenendhaus noch das Großmuttersparbuch irgendwie in Frage stellen. Warum bezieht man es nicht aufs BIP? Weil 50 mal BIP ist 2 Millionen, 30 mal BIP ist ungefähr 1,5 Millionen.
Ich finde eine Vermögensteuer vollkommen richtig und unterstützenswert. Man muss sich nur grundsätzlich Folgendes vor Augen halten. Man kann einen Tiger nicht zwingen, Vegetarier zu werden. Man kann die Reichen und Superreichen, die Kapitalisten nicht wirklich so weit zähmen, dass sie auf einen Teil ihres Vermögens verzichten und trotzdem die Wirtschaft weitergeht. Die werden mit aller Macht, mit aller Gewalt darum kämpfen, dass ihr Reichtum in keinster Weise beschnitten wird. Und deswegen glaube ich, dass diese beschränkten Reformen, so unterstützenswert sie sind, auf die Dauer keine Lösung sind, weil illusorisch, weil die Herrschenden werden mit Stichwort Chile 1973, mit Militärputsch und so weiter. In Griechenland jetzt diskutieren sie auch schon über einen Militärputsch. Zwei führende Generäle kandidieren jetzt an der Spitze der Goldenen Morgenröte, der faschistischen Partei zum Beispiel. Die werden Gewalt einsetzen, um an der Macht zu bleiben und deswegen muss man sie durch eine Revolution stürzen.
Auf der anderen Seite hat zum Beispiel der Stronach tatsächlich die halbe Wiener Polizei samt Cobra abgeworben. Der hat gute 10, 15 Leute aus diesem Umfeld als seine Sicherheitsberater, fast schon der Grundstock für eine paramilitärische Truppe. Ich glaube zwar nicht, dass der Stronach in Österreich eine Paramilitärdiktatur aufziehen wird, aber es sind sicherlich handfeste Interessen, wenn es mal genug hast. Rechnerisch, 2 hoch 14 ist ungefähr, ich glaube 16.000 oder so ähnlich. Und bei praktisch in 14 Jahren auf den 1,5 Millionen Grundvermögen, ne, die so steuerfrei sind.
Wir sind doch alle, wenn wir gleichberechtigt geboren werden, wie es uns so schön eingeredet wird von allen möglichen, zum Beispiel Religionskirchen, aber nicht nur, auch von Demokratiepolitikern, von allen möglichen Menschen, von Eltern, von Schulen, dann sind wir doch eigentlich alle Eigentümer der Welt. Wo ist die Dividende geblieben aus diesem Eigentum?
Und wenn du dir anschaust, diese Hunderttausenden, die die Widerstandsmärsche gemacht haben, oder wie hat das geheißen, die Donnerstag-Demonstrationen, nicht? Da sind über den Ring sind Hunderttausende Leute gegangen.
Das war im Februar, März 2000. Am Anfang waren das tägliche Demonstrationen, waren Zehntausende auf der Straße und 300.000 waren wir am 12. Februar 2000.
Und das war für österreichische Gemütlichkeit also eine enorme Revolution.
Ich war in Genua 2000, wie der Carlo Giuliani ermordet wurde und habe gesehen, also, dass die Polizei natürlich auch anders vorgehen kann. Und das ist in Österreich nicht der Fall, was natürlich gut ist, aber das wird sich auch in Österreich ändern. Früher oder später wird auch die österreichische Polizei anpassen an deutsche und italienische Zustände.
Na, das wäre aber eine nette Aussicht.
So ist das Leben.
Das ist jetzt aber kein gutes Schlusswort.
Nein, aber man braucht eine realistische Perspektive und deswegen ist es wichtig, sich darauf vorzubereiten und Widerstand zu leisten, sich zu organisieren, sich zusammenzuschließen und nicht hoffen und beten, sondern Widerstand leisten, das ist die Alternative.